Ja, hier auf dem blauen Sofa geht es jetzt gleich weiter mit Robert Schindel, den Sie freundlicherweise mit mir mit Applaus und Beifall begrüßen. Ja. So, ein bisschen sind die Leute ja immer noch traurig, weil der Michael Gorbatschow leider nicht zur Messe kommen konnte. Haben Sie eine Verbindung zu Michael Gorbatschow?
Nein.
Als Österreicher?
Nein, ich habe nicht eine direkte Verbindung. Ich weiß nur, dass meine Mutter, die eine alte Kommunistin war, sich sehr gefreut hat, als Gorbatschow an die Macht kam, obwohl sie gegen die Abschaffung der Sowjetunion war. Also dieser Widerspruch hat sie in dem Alter von damals 90 nicht mehr sehr beschäftigt. Sie hat gesagt, das ist ein Mensch, endlich ein Mensch an der Spitze.
Naja, er ist ja praktisch vor 27, 28 Jahren ans Ruder, an die Macht gekommen.
Ja.
Und genau zu der Zeit beginnt ja auch Ihre Geschichte.
Das stimmt, ja. Mhm.
Nämlich, ich musste sehr viel lernen, wir kommen da gleich drauf, über österreichische, wienerische Spezialbegriffe.
Ja.
Es geht um das sogenannte Bedenkjahr. Was ist denn ein Bedenkjahr?
Na, die österreichische Regierung hat es für nötig gefunden, den 50. Jahrestag des Anschlusses Österreich an Deutschland ein Bedenkjahr zu nennen. Wir sollten bedenken, was da damals passiert ist. Wir sollten bedenken, ob wir damals überfallen, brutal gezwungen oder ob wir freiwillig und mit Begeisterung diesen Anschluss vollziehen haben lassen. Wir sollen bedenken, wie viele Menschen damals ins Exil getrieben und später umgebracht worden sind. Wir sollen diese ganze Zeit bedenken. Und deswegen hieß es dann das Bedenkjahr. Und das Schöne an dem Wort Bedenkjahr ist, dass das Wort Jahr vorkommt. Also man muss es nur ein Jahr lang machen.
Ein Jahr. Aber ein Jahr kann lang sein.
Bitte?
Ein Jahr kann lang sein.
Naja, zum Bedenken einer solchen Zivilisationsbruch ist es vielleicht nicht zu lang.
Die Geschichte beginnt 1985. Mhm. Und hat eigentlich drei Kraftzentren. Einmal die Politik, die ja dieses Bedenkjahr auch vorbereitet. Und da gibt es einen Kandidaten für das Bundespräsidentenamt.
Ja.
Der heißt im Buch Weiß.
Aha.
Dann gibt es die zweite Ebene. Das ist sozusagen die Burg.
Burgtheater.
Das Burgtheater, eine österreichische Institution.
Ja.
Und das dritte, das ist die Familie Fraul,
aha,
die ja unterwegs ist. Der Vater war im Widerstand und ja, im KZ.
Ja, die Sache ist überhaupt die, dass zwischen 1985 und 1988 drei Kulturkämpfe in Österreich stattgefunden haben. Kampf um einen Präsidenten, Waldheim, Kampf um ein antifaschistisches Denkmal, Hrlička-Denkmal, also Denkmal gegen Krieg und Faschismus, das damals, wo man vor allem gestritten hat, wo es aufgestellt werden soll. Und drittens, Kampf um ein Theater. Denn das Burgtheater war bis dahin, auch wenn natürlich die Leute das heute nicht mehr so sehen, eine gepflegte, altehrwürdige Anstalt mit einem Burgtheater Deutsch und einem Aslam-Ton und einem Balzer-Ton und so weiter und einem Meinrad-Ton. Und auf einmal kommt da so ein Piefke und mischt dieses Burgtheater auf, spielt politische Stücke, spielt diesen Nestbeschmutzer Thomas Bernhard, spielt diesen unnötigen Handke und so weiter und so weiter. Und gar den ordinären Turini und die Jelinek. Und da war natürlich der Teufel los. Das ist ein Staatstheater in der Burg. Und diese drei Kämpfe haben sich gegenseitig also beeinflusst, eskaliert. Und es waren in diesen vier Jahren zwischen 85 und 89 in Österreich, kurz gesagt, der Teufel los. Und es ist zu einer Umwertung der Werte gekommen. Die Österreicher haben das gemacht, was die Deutschen 1968 gemacht haben. Sie haben sich gefragt, ihre Eltern, was hast denn du im Krieg gemacht? Wie wurde das? Was war der Anteil der Österreicher am Nationalsozialismus? Ihr habt ja bis jetzt immer gesagt, Beethoven ist ein Österreicher oder Hitler ist ein Deutscher. Ne? Das dürfte ja irgendwie nicht ganz so stimmen und so. Und da ist diese ganze Umwertung der Werte losgegangen und in diesen Topos habe ich diesen Roman hineingestellt.
Was hat Sie daran gereizt? Das Ganze ist jetzt 25 Jahre her. Einige der Protagonisten leben noch. Der eine ist ja jetzt in Berlin seit über 10 Jahren wieder großer Intendant.
Ja.
Andere gibt es nicht mehr, die leben nicht mehr. Aber was hat Sie gereizt, praktisch die Zeitmaschine 25 Jahre zurückzuführen?
Weil es ein Panoramaroman geworden ist und weil er eigentlich ein Röntgenbild der österreichischen Seele versucht hat, auf den poetischen Begriff zu bringen, wenn man dieses schiefe Bild verwenden darf. Mit einem Wort, die österreichische Seele, den österreichischen Habitus, vor allem auch den Wiener Habitus, des Umgangs mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auf den Begriff zu bringen, anhand vieler Geschichten, kleinerer und größerer Geschichten, die alle in der Frage enden, wer sind wir denn eigentlich, wenn wir nicht wissen, woher wir kommen und wenn wir nicht wissen wollen, wohin wir gehen?
Es gibt ja einen schönen Spruch, der wird manchmal sogar gestickt, der heißt, glücklich ist der, der vergessen kann.
Das ist die österreichische Bundeshymne, die heimliche lautet, glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist. Und so genau waren diese 4 Jahre von der Waldheim-Seite her, von diesem Vergessen, von diesem Pflichterfüllen und gerade diese Sache. In diesen Topos habe ich jetzt eine Figur hineingesetzt oder sie hat sich selbst hineingesetzt, Edmund Fraul, der Kalte, der Spanienkämpfer war, der dann Lagerschreiber im Auschwitz-Birkenau war beim Standortarzt, der aus dem Lager lebend herausgekommen ist, ein nicht-jüdischer Mensch, ein politischer Häftling und der anschließend sein ganzes Leben lang sich nur mehr überlegt hat, wie hättest du dich und wie hättest du dich damals im Lager verhalten. Und der in die Schulen geht und ihnen sagt, niemals vergessen. Und der keine Gefühle mehr zeigen kann, obwohl er welche hat, aber er kann sie nicht äußern. Denn wie sein Sohn sagt, sein Herz hat er in Auschwitz gelassen. Der auch darunter leidet und der dann erlöst wird, ausgerechnet durch einen Nazi-Aufseher, den er wieder trifft und mit dem er Schach spielt.
Ja, nicht nur das. Er spielt ja nicht nur Schach mit ihm, mit dem Herrn Rosinger. Er tauscht ja auch südpolnische Anekdoten aus.
Ja.
Ne? Das gehört so ziemlich zu den skurrilsten Elementen Ihres Gesellschaftsromans.
Ja.
Rosinger, der KZ-Wächter, und Fraul, der KZ-Insasse, tauschen sich aus über die Art des Lebens und des Sterbens.
Ja, das hat damit zu tun, Edmund Fraul, also ich möchte ja, wie gesagt, ich will ja meinen Roman nicht interpretieren, das ist ja Ihre Sache. Meine Interpretation ist ja der Roman selbst eigentlich, aber so weit kann ich schon sagen, er konnte sozusagen, er hat ja den Eindruck gehabt, Edmund Fraul, niemand kann verstehen, was Auschwitz bedeutet, außer der Auschwitzer selber. Alle rund um ihn, alle späteren, sind ahnungslos, sie wissen ja gar nicht, wie gut sie dann geht im Verhältnis zu dem, was da war und Ähnliches. Und Rosinger kennt von der anderen Seite Auschwitz auch. Tadeusz Borowski hat einmal einen Erzählband geschrieben, der zu den Besten gehört, was es da gibt. Das heißt, bei uns in Auschwitz war ein polnischer Autor, wo der gezeigt hat, dass Auschwitz auch Heimat sein kann. Und auf eine verquere, schwierig zu durchschauende, aber emotional leicht zu verstehende Weise ist für beide Auschwitz-Birkenau auch ein Stück Heimat in dem Sinn, Fraul hat dort, war dort ein bedeutender Funktionshäftling. Er war nicht der letzte Muselmann, der jeden Tag von der Vergasung bedroht war, sondern er hat eine gute Funktion gehabt. Er war in einer Widerstandsgruppe, in der Auschwitz-Kampfgruppe. Er hat mit Sierankiewicz und anderen Polen gegen die politische Abteilung gekämpft. Er war wer in diesem Lager. Und er war dann nachher zwar noch einer der Organisator des Auschwitz-Prozesses von Frankfurt in meinem Roman. Aber die große bedeutende Zeit war eigentlich vorbei. Und Rosinger war nachher überhaupt ein Niemand. Der war nur dort als Aufseher, Herr über Leben und Tod. Und so war das für beide bis zu einem gewissen Grad eine bedeutende Zeit. Und daher tauschen sie sich über diese Zeit aus und es entstehen Gefühle.
Aber geht das denn? So wie so zwei Veteranen, die auf einem Schlachtfeld sich gegenüberstehen?
Es geht deshalb, weil Rosinger einer der wenigen bereuenden Täter war. Er ist ja verurteilt worden beim Auschwitz-Prozess mit 3 Jahren, 3 Monaten. Er hat das Urteil angenommen, er hat es bejaht. Er ist der Auffassung, dass er schwere Verbrechen begangen hat. Er bereut es auch, er hat es auch öffentlich gesagt. Es gab 3, 4 Täter von den vielen Zehntausenden, die das getan hat. Es gibt ein Vorbild für Rosinger. Und deswegen kann Fraul in einem Gespräch mit ihm die Gegenwart durchrastern.
Sie haben ja noch mehr eingebaut. Es gibt einen Sohn, der praktisch hinter jedem Rock her ist und mit den Frauen ein schwieriges Verhältnis hat, ich sag's mal so. Und der sagt über seinen Vater, so ein selbstgerechtes Heldenarschloch. Dem geht es furchtbar auf die Nerven. Mhm.
Na, der Sohn ist natürlich kein Held. Das ist ein nach dem Krieg geborener, ganz gewöhnlicher, 1960 geborenes Menschenkind, der sozusagen ständig diesen Vater vor sich hat und das Gefühl hat, bei jeder Handlung, die er begeht, sagt der Vater, was hättest du gemacht in der Situation in Auschwitz? Das heißt, er konnte mit dem Vater gar nichts mehr anfangen. Er hat Schauspielerei gelernt, das hat dem Vater erbost. Er hat gesagt, ich habe gelitten, du tust nur so, als ob. Dein Beruf ist als ob. Was ist denn das für ein Beruf, anstatt dass du dich erkundigst, was dazu geführt hat, dass wir jetzt dort sind, wo wir jetzt sind? Kurz und gut, er geht zum Burgtheater, der Sohn wird dort ein großer Star und muss dann einmal eine Rolle spielen, nachdem er schon sehr viele Rollen sehr gut gespielt hat, wo er sich in der Rolle mit einem Vater auseinandersetzen muss, einen Kollaborateur in einem Stück eines ungarischen Autors, und kann das nicht und kommt in diese Rolle nicht rein und es wird eine Blamage und er kommt in eine Riesenkrise, bis er draufkommt, er muss sich mit diesem Vater, dem eigenen Vater, auseinandersetzen. Das macht er nur, damit er diese Rolle bewältigen kann. Und bei der Gelegenheit löst sich, meine Romane gehen ja immer gut aus, löst sich das dann auch auf und es kommt dann zu einer Art Verständigung.
Ja, aber muss das gleich ein Happy End mit dem deutschen Requiem sein von Brahms?
Es gibt eine Geschichte, es hätte nicht das deutsche Requiem von Brahms sein müssen, aber es gibt noch eine Nebengeschichte, die Geschichte eines jungen Mannes als Künstler, Porträt eines jungen Mannes als Künstler, um es einmal bescheiden auszudrücken, nämlich ein kleiner junger Mann, Sohn eines Tenors, eines berühmten Operntenors, der schon gestorben ist, führt Tagebuch und wird zwischen 16 und 19 und 20 beschließt, der Opernsänger zu werden. Und er hat eine fantastische Stimme und er geht in einen Chor. Und bei diesem Chor singen, also fängt er an mitzusingen, Peer Gynt, und er beginnt, und es gibt sozusagen auch diese berühmten Chorwerke und es gibt eben auch das Brahms-Requiem.
Denn alles Fleisch ist wie Gras.
Und natürlich ist dort ein Satz, und alles Fleisch, es ist wie Rauch. Mhm. Und Fraul versteht das im Radio und sagt, was, und alles Fleisch, es ist wie Rauch. Und das heißt in Wirklichkeit, und alles Fleisch ist wie Gras. Ne? Er versteht aber Rauch und dann versteht er Gas. Aber mit einem Wort, der Sohn schenkt dann der ganzen Familie am Schluss Konzertkarten für das deutsche Requiem und dann ist das ganze Personal dort versammelt. Wie mein Lektor gesagt hat, es geht aus wie eine große Oper.
Ja, also es wird wunderbar auch, wie Sie beschreiben, wie der Journalismus in Wien funktioniert. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland ganz anders ist oder in Österreich ganz anders.
Ganz anders.
Ganz anders. Und da heißt die Zeitschrift Signal und dort wird aufgeschrieben, was so passiert in Österreich.
Ja.
Wie nah ist es denn an der Wirklichkeit dran gewesen?
Ja, das ist ja überhaupt seine Sache. Es gibt etliche Figuren, die hat es real gegeben. Und man muss sich diese Figuren wie einen Steinbruch vorstellen. Sagen wir, der Präsident Waldheim, den stellen Sie sich jetzt als Steinbruch vor. Und aus diesem Steinbruch, aus diesem Material, habe ich eine Figur herausgemeißelt, die heißt Weiß. Die ist aus dem Material des Präsident Waldheim, es ist aber nicht identisch mit dem Waldheim. Das ist eine fiktive Figur. So gibt es einige, es gibt den Bürgermeister von Wien, es gibt den Bildhauer, der das Denkmal gemacht hat, es gibt den Burgtheaterdirektor, die haben reale Vorbilder, sind aber fiktionalisiert, wenn auch erkennbar. Also die Ähnlichkeit mit lebenden und toten Personen ist sowohl beabsichtigt als auch zufällig.
Haben Sie denn einen guten Anwalt, Herr Schendel?
Es gibt niemanden, es kommt, da ich ein Verfechter der erzählerischen Gerechtigkeit bin, kann man sogar die miesen Figuren am Ende ganz gut weg.
Haben Sie, ja, das interessiert mich, also Sie haben ja, oder ist es was Österreichisches, dass man, es gibt dann doch immer so einen milden Ton dazwischen. Auch die härtesten Konflikte, die werden sozusagen manchmal auch verkleinert.
Das liegt vielleicht im Charakter des Autors. Dass ich halt irgendwie finde, es ist spannend, wenn dann bestimmte Sachen abgemildert werden, damit der Leser auch noch etwas zu tun hat. Er soll dann das Urteil sprechen,
also Sie beschreiben,
nicht der Autor.
Sie beschreiben geradezu liebevoll, wie mehrere Kübel Fäkalien vorbereitet werden, in schwerer Eigenarbeit, um sie dann vor das Haus des Bildhauers Krieglach zu schütten.
Ja.
Das haben Sie sich wahrscheinlich nicht ausgedacht. Aber die Ausschmückung.
Das ist ausgedacht.
Das ist ausgedacht.
Das ist eine völlig fiktive Geschichte.
Aber es gab doch Kübel vor dem Burgtheater.
Ja, aber die waren nicht aus Fäkalien, das war nur Mist. Also normaler Düngermist halt. Mhm.
Okay, das heißt, da geht die Fantasie des Autoren.
Naja, ein Roman, der nicht ein bisschen Fantasie auch mittransportiert, der wäre ja traurig.
So, das Ganze läuft parallel auch. Es wird ein Stück vorbereitet, es geht zur Premiere. Das heißt, vorm Balkon, glaube ich, oder?
Ja, auf dem Balkon.
Auf dem Balkon. Wer hat sich denn diese Geschichte ausgedacht?
Auf dem Balkon ist die Geschichte eines Österreich-Kritikers namens Raimund Muthesius, der in Oberösterreich lebt und eine, wie man in Österreich sagt, richtige Zwiderwurzel ist. Also ein sehr unangenehmer, ständig schimpfender Mensch. Es gibt in Österreich ein Vorbild, es gab einen Schriftsteller, und der hat auf Auftrag des Burgtheaterdirektors ein Stück geschrieben für das Bedenkjahr. Und in meinem Roman heißt dieses Stück Auf dem Balkon. Dort hat der einst ein Österreicher aus Braunau eine Rede gehalten mit dem Titel Ich vermelde hiermit vor der Geschichte die Heimführung meiner Heimat ins Deutsche Reich. Und diesen Balkon gibt's noch, er springt auf den Heldenplatz hinunter. Und in meinem Roman schreibt Muthesius ein Stück namens Auf dem Balkon. In Wirklichkeit hat Thomas Bernhard ein Stück geschrieben, das heißt Heldenplatz. Aber es ist, wie gesagt, ein bisschen verschoben. Und es ist auch ein anderes Stück, das wir aufführen. Ich habe extra ein paar Szenen geschrieben, die wir auch sehen und hören. Und die sind eben nicht Heldenplatz, sondern dieses Stück.
Also faszinierend ist, es geht auch hinter den Kulissen im Burgtheater. Wer darf welche Rolle spielen? Wird es aufgeführt? Wer ist damit gemeint? War das wirklich so, dass Theater damals die Menschen so bewegt hat?
Es ist so, der Wiener ist vom Beruf Zuschauer. Es gibt kein anderes Publikum auf der Welt, das so theaterverrückt ist wie das Wiener Publikum. Und zwar immer schon. Das hat historische Gründe. Wenn draußen in Deutschland und vor allem in Frankreich die großen Revolutionen und die großen Umbrüche angestanden sind, ist der Wiener gesessen in der zweiten Reihe und hat dem großen Welttheater zugesehen und dann hat er zu Hause Hausmusik gespielt. In der Metternich-Zeit, in der Biedermeier-Zeit. Das heißt, es hat sich damals im Kleinbürgertum, bezieht sich jetzt nicht auf die Arbeiter, im Kleinbürgertum der Habitus des Zuschauers, des überall Dabeiseins, aber nirgendwo verantwortlich sein, herausgebildet. Deshalb ist er wieder ein großartiger Zuschauer. Und wenn ein falscher Ton in der Oper, ein Versprecher im Burgtheater, wird in den Kaffeehäusern debattiert. Das ist eine Angelegenheit, da kann man sich aufregen. Die ganzen Schauspieler, die aus Deutschland nach Wien gekommen sind, sind selig, weil es wird ununterbrochen über sie gesprochen, auch ganz woanders. In Berlin kann man sich die Seele aus dem Leib spielen. Nachher steht der Berliner auf, sagt ganz brav und geht. Und die Sache ist erledigt. Also deswegen, und daher, weil da die ganze Habitus der Wiener ein Zuschauerhabitus ist, haben es die Theater in Wien leicht. Aber deswegen sind sie auch ein bisschen konservativ. Modernes Regietheater vertreibt auch in Wien das Publikum. Daher wird es dort zum Teil leider weniger gespielt.
Das heißt also, diese, sprechen wir es aus, diese Peimann-Zeit, wo eine Erika Bluha teuer spazieren gehen musste. Die wird ja auch bei Ihnen zum Spazieren geschickt.
Heißt aber anders.
Heißt anders? Das gab es wirklich?
Ja, die österreichischen Schauspieler, wie die Deutschen gekommen sind, hat der Peimann hat ja sozusagen Verträge vorgefunden. Das waren zum Teil auf Lebenszeit, Burgtheater, K&K, Burgtheater, Lebenszeit. Das heißt, die konnten, man nennt das in Wien weiße Elefanten, die haben sozusagen nichts zu tun gehabt, konnten aber nicht entlassen werden. Sie sind Jahre spazieren gegangen, weil der Peimann natürlich seine neue Truppe, Kirsten Dehne, Ritter Voss, Traugott Bure, Kirchner, wie sie alle hießen, nach Wien gebracht hat. Und die haben die großen Rollen gespielt. Und erst im Verlauf der Zeit haben sich dann einige österreichische Schauspieler, Wolfgang Gasser und andere, auch mitmachen dürfen. Und das hat eine riesen Aufregung gemacht, weil das waren ja die Lieblinge der Wiener, die da am Burgtheater gespielt haben. Und das war eben ein Bestandteil dieses Kulturkampfes, der politische Folgen hatte, weil die Josefstädter Bardo-Kramer, wie man sie nennen, also die Textilhändler, die ganzen Witwen und Frauen von den Beamten, die das Josefstadt- und Burgtheaterpublikum befrequentiert haben, sich unendlich aufgeregt haben, dass da Zeitstücke und dass da nur mehr von Fäkalien die Rede ist und von Schimpfwörtern und Bifchinesisch, also Reichsdeutsch geredet wird. Ein zweiter Anschluss hat stattgefunden am Theater und so weiter und so weiter. Riesenaufregung. Ein idealer Stoff für einen Romancier, wenn er in dieser Zeit was machen will.
Das heißt, es gibt auch bei diesen Zuschauern ein tiefes inneres Bedürfnis, geradezu nach Dingen, worüber man sich ärgern möchte.
Ja, genau. Es ist sozusagen von daher auch für Menschen, die jenseits der Mainlinie wohnen, glaube ich, ohne dass ich da jetzt Propaganda machen will, aber jetzt ein gut verständlicher, amüsanter Roman. Außerdem gibt es ein Glossar hinten.
Da kommen wir gleich drauf. Ja. Aber noch mal ganz kurz zur österreichischen Seele und zum Zuschauen. Ist es heute noch so im Internetzeitalter, dass die Leute sich über Aufführungen im Burgtheater so aufregen, dass hinterher der Löffel im Kaffee im Sacher irgendwo stecken bleibt?
Es ist nicht mehr so häufig, aber ich habe ja festgestellt, dass das eine Alterserscheinung ist. Es sind immer früher alles besser die Skandale größer gewesen. Es ist immer früher alles besser gewesen als jetzt. Die Skandale waren größer, die Schauspieler waren größer, die Stücke waren dichter. Es ist immer alles jetzt Arsch und es war alles früher Leiwand. Das verschiebt sich immer wieder und ich bemerke sogar jetzt schon, dass ich mich dabei ertappt, da früher war, und der Peimann, das war ja vor 25 Jahren, da war ja das Theater, das war's. Also ich ertappe mich ja selber dabei. Nichts davon ist wahr. Jede Zeit hat ihre Höhepunkte und ihre Widersprüche und ihren Reichtum.
Jetzt müssen wir ein paar Begriffe noch mal, oder will ich gerne ansprechen, weil ich da einfach wahnsinnig viel gelernt habe. Es gibt im Buch hinten, für alle, die Angst haben, dass sie dann überfordert sind und ein Fremdwörterlexikon brauchen, ich zeige das mal, eine richtige Übersetzungshilfe.
Ein Glossar.
Ein Glossar, gucken wir mal hinten. Aha. So, was ist denn Augsburger mit Spinat?
Augsburger mit Spinat, ich weiß nicht, wie ich es da erklärt habe. Ich wollte das erklären, das sind eingeschnittene Knacker. Da bin ich draufgekommen, Knacker wisst ihr ja auch nicht.
Doch, Knacker.
Weißt du, was da ist? Ja. Das sind Knackwürste, die eingeschnitten sind und dann geröstet werden.
Wie schmeckt ein Fleischlabo im Havelka?
Im Havelka, ein Fleischlaberl, also die Akzente haben wir leider im Glossar okay. nicht gesetzt. Also ein Fleischlaberl im Havelka. Das Fleischlaberl ist eine Bulette. Ja? Das heißt Fleischlaberl bei uns. Und das Havelka war in den 60er Jahren ein großes, sehr berühmtes Künstlercafé, wie früher mal in Berlin das romanische Café.
Was sind gamsige Blutspätzeln? Gamsige Blutspätzeln.
So wie er es ausspricht, verstehe ich es gar nicht. Gamsige Blutspätzeln. Ein Blutspätzel, also was ein Spätzel ist, ist klar, das ist ein Freund, ein Spießgenosse, ist ein Spezi, ein Freund. Und ein Blutspezi ist eine Neuschöpfung, ist eine Erfindung von mir. Das ist ein alter SS-Kamerad. Also auch ein Spezi, aber einer, der Blut auf den Händen hat. Daher ein Blutspezi. Ne? Und was ist das Vorwort?
Das Adjektiv ist Gamso. Moment. Gamsig.
Gamsig. Ah, das ist ein anderes Wort. Gamsig ja. Oder gämsig. Das ist eine geile Person. Das ist gämsig oder gamsig.
Was ist ein Kummerl?
Kummerl, der Kummerl ist ein Kommunist.
Okay.
Kummerl. Ein Kommunist ist ein Kummerl.
Ein Wappler?
Ein Wappler, das ist ein ungeschickter, in Fettnäpfchen tretender Mensch. Ein Wappler.
Okay, Ohrschitzerei müssen wir nicht übersetzen. Nee? Ohrschitzerei müssen wir nicht übersetzen. Nee? Was ist denn Palawatsch?
Palawatsch, das ist was habe ich denn geschrieben? Ich habe ja die Übersetzung gesehen.
Er hat ein einziges Palawatsch angerichtet.
Na, aber im Glossar steht die Übersetzung. Es ist eine Unordnung, ein Tuvabo. Was ich alles fliegt durcheinander, nichts ist mehr auf seinem Platz. Es ist ein einziger Palawatsch.
Wenn Sie mehr wissen wollen, ich habe mich bei den 700 Seiten sehr vergnügt. Es ist eine Geschichte aus dem tiefsten Innern von Wien. Alles ist echt erfunden, vieles ist wahr und vieles ist wunderbar beschrieben. Ich freue mich sehr über diesen Roman, Robert Schindel, Der Kalte. Vielen Dank.
Danke auch. Dankeschön.